So, schönen guten Morgen auch von mir. Dritter Mose, spannendes Thema. In 19 habe ich irgendwann gesagt, von allen Büchern des Alten Testaments ist das ich am wenigsten verstehe. Ich habe mir einen Bibelkommentar drüber gekauft. Ich habe danach einiges mehr verstanden. Ich habe jetzt in letzter Zeit mich wieder intensiver damit beschäftigt. Jetzt bin ich zumindest so weit, dass ich etliche Stunden drüber reden könnte. Die Rabbis können da semesterlang drüber reden. Wenn wir nicht tun, ich habe eine Viertelstunde. Und ich fange auch gleich mal an mit dem ersten Teil. 3. Mose 1, 1 bis 5. Oh, ich habe den Klicker. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es vom Vieh, von Rindern oder von Schafen und Ziegen. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist. Am Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Und er lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sünde schaffe. Dann soll er das Rind schlachten vor dem Herrn, und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und ringsum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang der Stiftshütte ist. Das geht jetzt 7 Kapitel so weiter. Und da fragt sich der moderne Mensch, was hat das mit mir zu tun? Warum ist das in der Bibel, wenn wir doch im neuen Bund leben? Ich verstehe, im alten Bund brauchen diese Opfer, brauchen wir alle gar nicht mehr. Also was soll ich damit? Nun, und die Antwort liegt nicht ganz so auf der Hand, wenn man in unserer Kultur ist. Nämlich, wir leben in der Zeit der Informationsüberflutung. Wir sind gewohnt, dass wir Texte kriegen, die so lang sind, dass wir sie immer nur überfliegen. Und deshalb wird jeder Text so geschrieben nach Möglichkeit, dass er genau eine Sache bedeutet. Die Bibel wurde geschrieben, als die Verhältnisse genau umgekehrt waren. Da gab es wenig Bücher, es gab kein WhatsApp, es gab keine Zeitung. Das heißt, die paar Bücher, die man hatte, die musste man immer wieder lesen. Die mussten also so geschrieben sein, dass man immer wieder neue Sachen finden konnte in den immer gleichen Büchern. Also selbst Synagogen hatten ja nicht alle Bücher des Alten Testaments als Schriftrollen. Die hatten da vielleicht 20. Und dann haben sie mal getauscht mit benachbarten Synagogen, damit man auch mal andere Bücher lesen konnte. Aber das ganze Denken hinter der Art, wie die Bibel geschrieben ist, ist halt, es muss so geschrieben sein, dass es ganz viele Bedeutungsebenen gibt, damit man immer neue Sachen rausziehen kann. Und diese verschiedenen Bedeutungen, die sich in diesen Texten finden, verteilen sich auf mehrere Bedeutungsebenen. Ich mache keine vollständige Aufzählung. Fangen wir mal an mit der obersten Bedeutungsebene, gewissermaßen das Erdgeschoss. Das ist das Offensichtliche. Also wir lesen hier 3. Mose, und da gibt es ganz viele Gesetze über Opfer, über Priestertum, über Heiligkeit, damals über Feste und Rituale und ähnliche Dinge. Wo sie sagen, ja, was hat das mit mir zu tun im neuen Bund? Antwort, wenig. Für den alten Bund extrem wichtig, das Handbuch für die Priester. Auf dieser Bedeutungsebene ist für uns gar nicht so wahnsinnig viel drin. Leider bleiben viele von uns dann auf dieser Bedeutungsebene stehen und fragen sich, was das alles soll. Der für uns relevante Teil sind die Bedeutungsebenen darunter. Eine davon ist, wie ist eigentlich Gott? Was lerne ich über Gott? Und hier sehen wir, Gott zum Beispiel ist heilig. Auf Gott kann man nicht einfach so zugehen als normaler Mensch. Da gibt es große Barrieren. Wer unrein ist, kann nicht einfach zu Gott laufen. Und unrein gab es viele Gründe für. Du musstest nur ein totes Tier berührt haben. Das war damals häufig der Fall. Schon warst du unrein und konntest nicht einfach zu Gott. Gott ist auch konsequent. Gott toleriert nicht, wenn man sich über seine Regeln hinwegsetzt. Und Gott ist gleichzeitig liebevoll. Eine dritte Bedeutungsebene. Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Also wir lernen hier sehr, sehr viel drüber, wie uns Sünde trennt von Gott. Wir lernen sehr viel drüber, wie schlimm Sünde ist. Wir lernen viel drüber, welche Tragweite Sünde hat und was es alles erfordert, um Sünde zu überwinden. Dass hier unschuldiges Blut vergossen werden musste, weil Sünde eben so schlimm ist. Und dass unsere Beziehung zu Gott dadurch immer belastet wurde. Wir lernen aber auch, dass Gott sich was ausgedacht hat, wie er sagt, und so könnt ihr diese Kluft überwinden. Gott hat gesagt, ihr müsst nicht selbst sterben, jemand anders kann für euch sterben, ein Tier. Das mal in unserem Strafgesetzbuch einzuführen, wäre eine ganz neue Idee. Naja, du musst dich selbst ins Gefängnis gehen, kann jemand anders machen. Gott hat sich das ausgedacht. Uns ging Gott nie darum, dass Tiere geopfert werden. Man sieht das im ganzen Alten Testament immer wieder in den Psalmen und in Jesaja, dass ein Volk sagen musste, Leute, es geht hier nicht darum, ständig Tiere zu schlachten. Es geht um unsere Beziehung. Es geht darum, dass euer Herz dabei ist. Wieder in der Eingangsstelle stand, du musst denn deine Hand auf den Kopf des Tieres legen, um deine Sünden dazu übertragen. Und du musst selbst das Tier schlachten. Das heißt, hier geht es halt darum, es geht um das Herz des Menschen, weil Gott geht es hier um Beziehung. Das heißt, wenn wir so einen Text lesen, sollen wir uns mal fragen, was sagt mir dieser Text über die Beziehung zwischen mir und Gott? Wenn wir einen Text über Abraham lesen, fällt uns das leicht. Wir lesen nicht die Geschichte von Abraham, weil wir es so spannend finden, wie ein Nomade im Mittleren Osten von Ur nach Palästina zog und dann nach Ägypten und so weiter. Wir lesen es, weil wir sehen, wie Abraham mit Gott war. Weil wir eine Vision kriegen, dass wir auch so eine Freundschaft mit Gott haben können. Und das geht natürlich auch hier. Es ist allerdings ein Stückchen schwieriger. Aber wenn man was aus dem dritten Mose rausziehen will, ist das halt der Weg dazu, sich immer zu fragen, was bedeutet das eigentlich für Gott und mich und unsere Beziehung? Die vierte Ebene. Was soll ich tun? Handlungsaufforderung. Nun, wir sollen heilig sein. Das ist das Leitthema dieses Buches. Seid heilig, denn ich bin heilig. Steht da mehrfach. Kapitel 11, 45 zum Beispiel. Seid heilig, denn ich bin heilig. Für uns ist das Konzept teilweise fremd. Worum es da ging mit heilig sein, sich nicht verunreinigen. Und wenn man eine Körperflüssigkeit abgesondert hatte, war man erstmal zeremoniell unrein. Und das hieß, wenn man dann ins Heiligtum ging, versündigte man sich. Uns ist das fremd. Das hatte natürlich einen Sinn. Und den Sinn sehen wir, wenn wir Jesus dann lesen. Weil Jesus sagt dann, Leute, Unreinheit ist ein großes Problem. Gut, dass ihr darauf sensibilisiert seid. Das Thema bei Unreinheit ist aber nicht, ob du da ein totes Tier berührt hast, sondern was aus deinem Herzen rauskommt. Das heißt, hier geht es die ganze Zeit um Unreinheit, um das Volk Gottes darauf zu sensibilisieren, dass es sowas gibt. In unserer Kultur fehlt das völlig. Dieses Konzept, ich könnte mich verunreinigt haben, ich könnte nicht bereit sein für die Nähe von Gott. Und Jesus hat dann später erklärt, Leute, das ist ein wichtiges Konzept, gut, dass wir das verinnerlicht haben. Jetzt sage ich, wo das echte Problem ist. Aus eurem Herzen kommt es raus. Das, was euch unrein macht, in Markus 7, Vers 15. Seid heilig, denn ich bin heilig. Also das vierte, was wir uns immer fragen müssen, wenn wir so einen Text lesen, was ist die Handlungsaufforderung an uns? Nicht an Leute im Alten Testament, ja, die sollten vermeintlich ganz viele Opfer bringen. Eigentlich ging es um deren Herz. Was ist die Handlungsaufforderung an uns? Okay, einige von uns kennen dieses Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, die vier Ebenen der Kommunikation. Wir sehen, Gott hat das schon damals berücksichtigt, vor 3.500 Jahren, als er dies hat schreiben lassen. Und es gibt natürlich mehr Bedeutungsebenen. Eine davon, ganz wichtig, wer und wie ist Jesus? Zu dem kommen wir dann gleich. So, dritter Mose heißt ja im Lateinischen Leviticus. Sehen wir auch in vielen Bibelübersetzungen, steht dann drüber. Und der Name Leviticus zeigt, die diesen Namen verteilt haben, ah klar, das waren Priester, die fanden total spannend, wie die Priester da im alten Bund das so machen mussten. Das ist halt die oberste Bedeutungsebene, die jetzt für uns nicht so wahnsinnig spannend ist. Der hebräische Name hingegen ist viel interessanter. Vayikra, er rief. Also er ist hier Gott. Das heißt, das Buch heißt auf Hebräisch, Gott rief. Da geht es um Kommunikation. Wir denken, weil wir die Oberfläche Bedeutungsebene erstmal anschauen, weil wir so gewohnt sind, quer zu lesen, oder halt, naja, 27 Kapitel, lass ich mir mal schnell von meiner App vorlesen, mache ich zum Teil auch, ist total hilfreich. Wir sind so gewohnt, da nur auf die Oberfläche zu schauen, dass wir gar nicht mitbekommen haben, hier geht es ja um Kommunikation. Gott ruft zu seinem Volk. Gott will ihnen was mitteilen. Nämlich, wie sie näher kommen können. Und wenn wir es aus der Perspektive lesen, sehen wir, aha, in diesen Bedeutungsebenen steckt viel drin, nämlich Gott will mit uns kommunizieren. Und deshalb gibt es hier 7 Kapitel über Opfer. Es geht um Sühne für unsere Sünde. Und wenn ich diese Kapitel lese, kann ich natürlich einerseits sagen, so, brauchen wir das nicht mehr. Cool. Ich könnte aber auch aus einer anderen Perspektive lesen. 7 Kapitel über Jesu Opfer am Kreuz. In den Evangelien ist die Kreuzesgeschichte 1,5 Kapitel lang, hieß es 7 Kapitel am Stück. Das heißt, wenn wir das lesen, sollte es nicht so sein, was mussten die machen, die Leber und der Fettteil drumherum und den Rest waschen und Salz drumherum, wie auch immer. Wir sollten das lesen mit dem Bewusstsein, hier geht's um Jesu Tod. Das ist eine Prognose, das ist eine Art Vorwegnahme von dem, was Jesus am Kreuz machen soll. Das heißt, wenn wir das lesen, sollen wir uns Gedanken machen, das mussten die damals alles einhalten, um mit Gott ins Reine zu kommen, um Vergebung zu bekommen für ihre Sünden. Wir kriegen das so. Und weil das für uns kein großes Ding ist, vermeintlich, wir sind dann mal getauft worden und wir beten, weil das für uns kein so großes Ding ist, ist uns überhaupt nicht klar, was das für ein Riesenthema ist. Uns geht so schnell durch die Lappen, wie wichtig und wie relevant und wie bedeutsam dieses Opfer am Kreuz war. Und da ist es toll, 7 Kapitel drüber zu lesen, wie diese verschiedenen Opfer ausschauten. Und wenn man dann reinschaut, stellt man fest, da gibt's ja Unterschiede. Da gibt's welche, die kann man freiwillig bringen. Und da gibt's welche, da geht's darum, wenn man unbeabsichtigt eine Sünde begangen hat. Jo, das macht man jeden Tag mehrmals. Und jedes Mal unbeabsichtigt sollten die einen Bullen schlachten. Und da fällt einem auf, das ist ja völlig jenseits von jeglichen Einkommensverhältnissen der normalen Familie. Schon damals war es so, dass Gott gesagt hat, eure Sünden sind so viel, ihr könnt das nicht aus eigener Kraft. Aber natürlich haben es die Leute davon nicht einkriegen lassen und gesagt, ignoriere ich mal. So. Und natürlich ja im 3. Mose geht es auch viel um Feste, wo wir feiern, weil es um eine Beziehung zu Gott geht. Wir feiern die Beziehung zu Gott. Wir haben Ruhe. Es geht viel um den Sabbat, über den ja Austin letzte Woche gepredigt hat, weil Gott möchte, dass wir Ruhe haben. Weil Gott möchte, dass wir die Kommunikation mit ihm aufnehmen und dafür brauchen wir nun mal Ruhe. Dafür ist der Sabbat gedacht, deshalb kommt der Sabbat hier auch immer wieder vor. Die nächste Bedeutungsebene. Ihr entsinnt euch, wir haben ganz viele Ebenen von Bedeutung, die wir durchgehen können, zu sehen, da kann ich was rausziehen, das hat was mit mir zu tun. Wie die ihre Opfer darbringen mussten und wer was verbrennt und was die Priester taten, die Leute, ist für uns auf dieser oberflächlichen Ebene gar nicht so relevant. Das, was drunter liegt, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus, wer ist Gott und wer ist Jesus? Und ich sagte ja schon, wir haben hier 7 Kapitel über Jesu Opfer. Dann haben wir auch noch ganz viele Kapitel über Priester. Und jetzt wissen wir ja zum einen, Jesus ist unser hoher Priester. Das heißt, all diese Dinge, die Leute da machen sollten, sie mussten ihre Opfer bringen, sie mussten zum Priester gehen. Das ging nicht alleine. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen Jesus. Wir können nicht einfach so auf Gott zulaufen. Das heißt, das, was für die Leute damals dann total selbstverständlich war, wenn ich ein Opfer bringen will, muss ich zum Priester gehen. Haben natürlich viele nicht gemacht, weil es ja viel zu anstrengend war und dann konnte man alles selber essen. Das ist so ähnlich wie heute Steuerhinterziehung. Die Menschen haben sich nicht groß geändert. Jesus ist unser Priester. Das heißt, diese Rolle, die Priester da hatten, der Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen, die brauchen wir immer noch. Das ist Jesus. Uns scheint das so selbstverständlich, dass wir es vergessen. Und das ist es eben nicht. Und dafür brauchen wir dieses Buch. Vayikra, Gott rief. Weil Gott uns das zugerufen hat, dass wir darüber nachdenken sollen. Weil eben das so wichtig und so zentral ist. Damit wir schätzen können, wie wertvoll das ist. Damit wir schätzen können, wie sehr Gott uns liebt. Was es bedeutet hat, dass Jesus sein Leben geopfert hat. Weil er dich liebt und weil er mich liebt. Das ist das Besondere am 3. Mose. Wir sind für Gott jemand Besonderes. Gott hat für uns Möglichkeiten geschaffen, dass wir auf ihn zugehen können, weil Gott uns so sehr liebt. Lass uns mit dem Bewusstsein dieses Buch lesen. Dann ist es super faszinierend, super spannend und ein Feld für jederzeit ganz viel weiteren Lernfortschritt. Und damit kommen wir zum Flo.
Ja, danke dir. Ich nehme das Mikro in die Hand. Mal schauen, wie das jetzt wird. 15.00, dir.
14.50
bis ich gegangen. Super. Ja, einige von uns, na, haben wir schon gehört von Catherine. Wir lesen Levitikus und wir denken so, wow, warum habe ich das jetzt gerade gelesen? Was soll ich da für mein Leben mitnehmen? Ja. Dirk liest es und sagt so, was, ich soll mich auf 15 Minuten beschränken? Wie soll das gehen? Allein die ersten 7 Kapitel erzählen uns so viel von Jesus am Kreuz, vom Tod von Jesus am Kreuz. Genau, und was dir helfen kann, wenn dir dieser Text initial nicht zusagt, ist, wie Dirk schon ein bisschen gesagt hat, in den Passagen nach Jesus zu suchen. Zum Beispiel, ganz praktisch, ne? Ihr habt gehört, die ersten 7 Kapitel, wenn da über Opfer gesprochen wird. Jesus ist das allumfassende Opfer für uns, gestorben einmal und für alle Zeit. Wenn du jetzt also Levitikus nochmal liest, dann mach dir mal Gedanken darüber, was für verschiedene Opferarten gibt es denn eigentlich? Inwiefern brauchst du diese verschiedenen Opferarten, die da aufgezählt werden, für dich persönlich? Und inwiefern hat Jesus dieses Opfer erfüllt? Na, du wirst feststellen, es gibt Sühneopfer, es gibt Bittopfer, es gibt Dankopfer, es gibt Reinigungsopfer, es gibt Lobopfer. Und Jesus ist das alles. Was bedeutet jedes einzelne Opfer für dich und deine Beziehung zu Jesus? Wenn du so rangehst, die ersten 7 Kapitel, klingt für mich, als stände dir eine gute Kraftzeit bevor. Oder? Genau, aber wir sind jetzt nicht in Lehre Teil 2, sondern wir sind in der Predigthälfte dieser Predigt angekommen. Und deshalb möchte ich das nicht vertiefen, sondern ich möchte auf einen Gedanken eingehen, der uns vielleicht kommen kann, wenn wir Levitikus lesen. Catherine hat gesagt, ein unangenehmes Buch. Warum lässt Gott zu, dass jahrhundertelang Tiere statt Menschen geopfert wurden? Das ist eine Frage, die sich uns stellen kann, wenn wir das lesen. Tiere sind unschuldig, ja? Die haben den Tod nicht verdient. Die Menschen, die sie geopfert haben, die haben die Strafe so viel mehr verdient als die Tiere. Wir sind natürlich erstmal froh, dass Gott nicht Menschenopfer verlangt, ja, dass der Schuldige geopfert wird. Und andererseits ist das natürlich auch genau der geistliche Punkt oder einer der geistlichen Punkte. Nämlich diese Idee, wie Dirk schon gesagt hat, die Gott etabliert, dass nur etwas Unschuldiges jemandem die Schuld abnehmen kann. Na, wenn du 2 Leute hast, die beide zum Tode verurteilt sind, und dann sagt der eine, hey, ich sterbe einfach für den anderen. Die sagen, nee, du stirbst für dich, ja, aber du kannst nicht für jemand anders sterben. Aber ein Unschuldiger in der Theorie, ne, wir wissen, unser Rechtssystem lässt das glücklicherweise nicht zu, aber ein Unschuldiger, der könnte die Schuld auf sich nehmen. Und so weist alles auf Jesus hin. Alle diese Opfer, ja, weil der ohne Schuld halt ans Kreuz gegangen ist, wie eines dieser unschuldigen Tiere, um unsere Sünde zu tragen. Trotzdem rechtfertigt das, dass jahrhundertelang unschuldige Tiere sterben müssen. Und viele von uns fühlen sich so, dass sie sagen, nein, das rechtfertigt es nicht. Das ist doch Tierquälerei. Ich habe schon von einigen gehört, die Probleme haben damit, das Alte Testament zu lesen, genau aufgrund von solchen Stellen. Und ich möchte uns an der Stelle vor Sentimentalität warnen. Sentimentalität,
habe ich jetzt,
ja, kommt daher, weil wir von Natur aus von Gott so geschaffen sind, dass wir einfühlsam sein sollen, dass wir mitfühlend sind und dass wir Gerechtigkeit lieben. Das sind alles göttliche Qualitäten. Das heißt, Sentimentalität kommt irgendwie aus der Güte unseres Herzens, aber Sentimentalität ist kurzsichtig und ist nur von Emotionen, aber nicht von Verstand geleitet. Nehmen wir mal die Opfertiere. Das waren keine wildlebende Tiere, die eine Alternative gehabt hätten, sondern es waren Rinder, wie wir gelesen haben, Schafe, Ziegen oder Zuchtvögel. Also Nutztiere, die sind sowieso zur Nahrung gehalten worden. Wenn sie also nicht als Opfer geschlachtet worden wären, dann wären sie zur Ernährung geschlachtet worden. Und sogar die Opfer haben zur Ernährung gedient, denn sie haben das Volk der Leviten ernährt oder die Priester. Das heißt, wären sie nicht geopfert worden, wären sie zu Hause gegessen worden. Und für das Schaf macht das keinen so großen Unterschied. Wir im Westen, wir essen so viel mehr Fleisch als die Israeliten damals. Aber die wenigsten von uns, wirklich die allerwenigsten von uns, haben schon mal eine Schlachtung mit eigenen Augen gesehen. Und der Israelit von damals, der würde uns anschauen und der würde sagen, wenn er unsere Sentimentalität sieht, er würde sagen, ihr habt den Bezug zur Realität verloren. Das kann kommen, wenn aus Einfühlsamkeit, Mitgefühl und Gerechtigkeitsliebe Sentimentalität wird. Bei vielen Dingen im Alten Testament hilft es uns, wenn wir mal unsere kleine Perspektive verlassen und wenn wir versuchen, die Perspektive des großen Ganzen zu sehen. Oder noch besser, wenn wir versuchen, die Perspektive von Gott einzunehmen. Woran ist Gott interessiert? Gott ist daran interessiert, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist die große Perspektive. Da ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, ob wir hier auf der Erde 40 Jahre alt werden oder 60 Jahre alt werden und die Art und Weise, wie wir sterben. Oder? Aber wir sind geprägt von unserer westlichen Gesellschaft, in der der Tod das schlimme Ende ist. Der Tod ist für uns das schlimme Ende. Sterben ist der schlechtmöglichste Ausgang aus einer Situation. Deshalb haben wir uns angewöhnt, es vor aller Augen zu verbergen, damit wir uns vor dem Bewusstsein schützen können, dass auch wir sterben werden. Ein sehr unbequemer Gedanke für uns. Aber wenn wir mal an unsere Urgroßeltern denken, denk mal an deine Urgroßeltern. Die meisten, ich habe mit Jimena darüber gesprochen, die meisten unserer Urgroßeltern sind in dem Moment vergessen, wenn unsere Eltern nicht mehr da sind. Mein Urgroßvater war der große Schmied in Gießen mit einer Riesenschmiede, wo alle ihre Meisterprüfungen abgelegt haben. Und ist schon, muss um den Ersten Weltkrieg herum schon gestorben sein. Und ich erinnere mich daran, wie mein Opa Tränen in den Augen hatte eines Tages und gesagt hat, wenn ich jetzt sterbe, gibt es keine mehr, der sich noch an meinen Vater erinnert. Aber wenn er eine Ewigkeit bei Gott hat, wenn unsere Urgroßeltern eine Ewigkeit bei Gott haben, dann sind sie unendlich. Also wenn dich beim Lesen des Alten Testaments Sentimentalität packt, dann versuch dich in Gottes Perspektive hineinzuversetzen. Gottes Plan ist von Anfang an die Ewigkeit für möglichst viele Menschen auf dieser Erde. Und es interessiert ihn nicht, ob wir hier 100 Jahre alt werden und gesund sind bis zum Schluss und als Millionäre unser Leben genießen können. Wir haben von dir gehört, dass sich im Levitikus viel um Heiligkeit dreht. 3. Mose 11, 45. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet Heiligkeit? Was bedeutet es für uns? Dirk hat es schon angedeutet, für die Israeliten hat es bedeutet, abgesondert zu sein. Heilig zu sein hat für die Israeliten bedeutet, eine eigene Nation zu sein, eigene Werte zu haben, an Gott zu glauben, nicht den Götzen der Welt zu opfern. Im Neuen Testament bedeutet Heiligkeit von dem mentalen Schmutz, den Sünden, der Gemeinheit, die uns drinsteckt, der Lieblosigkeit, der Selbstsucht, rein zu sein. Was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist kein sündloser oder notwendigerweise charakterlich hochstehender Mensch. Ein Heiliger ist jemand, dem Gott die Schuld vergeben hat und dem Gott ein ewiges Leben geschenkt hat. Und eigene Anstrengungen, Bußeübungen, moralisch einwandfrei sich zu verhalten, das macht uns nicht heilig. Vielmehr ist es so, dass Gott uns Heiligkeit schenkt. Es heißt, Gott spricht uns gerecht, wenn wir ihm vertrauen. Wir können es also nicht verdienen, Heiligkeit, das Geschenk der Erlösung, sondern wir müssen es im Glauben annehmen. Paulus bringt es auf den Punkt, finde ich, in gewisser Weise, in Korinther 1. Da spricht er nämlich die Gemeinde in Korinth an. Ja. Und er sagt zu ihnen, Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und der Bruder Sosthenes an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Und so macht er weiter im 1. Korinther 6. Wie kann jemand von euch sagen, sagt er, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr da nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Also er spricht die Korinther an und er sagt, ihr Heiligen, ihr Geheiligten, ihr seid doch Heilige. Ja, könnt ihr da nicht eure eigenen Gerichtsstreite untereinander klären? Ihr werdet doch als Heilige die ganze Welt richten. Ja, und zwischen diesen beiden Stellen steht im 1. Korinther 5, Vers 1 und 2, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Oha, unter den Heiligen. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, sondern dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite spricht er sie die ganze Zeit als Heilige an und dann auf der anderen Seite sehen wir hier, wir sehen mal zurückhaltend beschrieben, dass sie Charakterschwächen haben. Ne? Vielleicht eine der härtesten Herausforderungen, die wir in der Bibel finden, ja, wo ihn auf den Kopf zusagt, Mensch, was macht ihr denn? Wacht mal auf. Nochmal, ein Heiliger ist kein sündloser oder nicht notwendigerweise charakterlich hochstehender Mensch, sondern ein Heiliger ist jemand, dem Gott die Schuld vergeben hat und das ewige Leben geschenkt hat. Ihr alle, wir alle, wenn wir Jesus als unseren Herrn bekannt haben, wenn wir im Bad der Taufe reingewaschen wurden, wenn wir auch weiterhin Jesus als unseren Herrn annehmen, sind wir Heilige in Gottes Augen. Genau. Wir sind nicht durch unser Zutun geheiligt, sondern durch Jesu Opfer am Kreuz. Und das hat Levitikus schon sehr praktisch und anschaulich eingeführt. Was aber bedeutet, also das ist, was Heiligkeit für uns bedeutet. Was aber ist Heiligung? Im Römer 6, Vers 18 bis 20 lesen wir, denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr eure Glieder hingegeben habt an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass ihr heilig werdet. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Heiliger zu sein heißt nicht, ich kann mich jetzt zurücklehnen und alles ist gut. Heiliger Gottes zu sein heißt, ich bin frei von der Sünde, aber ich bin jetzt eines anderen Knecht. Nämlich, ich bin jetzt Knecht der Gerechtigkeit. Wir sollen nun unsere Glieder der Gerechtigkeit hingeben. Nicht, um nochmal heilig zu werden. Wir sind ja schon Heilige. Aber um unsere Glieder zu heiligen. Und hier kommt aus meiner Sicht wieder perfekt das Beispiel der Israeliten aus Levitikus ins Spiel. Sich zu heiligen bedeutet für sie, sich abzusondern, Gottes Volk zu sein, getrennt zu sein von den Götzen und den Gebräuchen der Welt um sie herum. Ist es denn so anders bei uns? Auch wir sollen ein heiliges Volk sein. Nicht abgesondert von der Welt, aber abgesondert von den sündigen Lebensarten der Welt. Herausgerufen zur Gerechtigkeit. Als Lichter für Jesus, dem wir als unserem Herrn dienen. 2. Korinther 6, Vers 16 bis 17 könnte direkt aus Levitikus stammen, finde ich. Da steht, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Du bist aufgerufen von Gott. Du bist aufgerufen von Jesus. Sei nicht wie die Menschen um dich herum. Nicht, dass du dich trennen musst von ihnen, dass du dich absondern musst, aber sei nicht wie die Menschen um dich herum. Du bist ein Heiliger Gottes. Du bist ein Knecht der Gerechtigkeit. Du bist ein Botschafter Gottes. Du bist ein Statthalter seiner Gnade. Halte dich fern von den Götzen dieser Welt. Sei es Arbeit als Götze. Sei es Urlaub als Götze. Dass nachdem du dich sehnst, ja, wochenlang, oh, wie lange noch, endlich Urlaub, Malediven, habe ich mir verdient. Sei es Netflix, wo du dich jeden Abend hin zurückziehst, um abzuschalten und endlich mal Zeit für dich zu haben. Sei es YouTube Shorts, die dir den schnellen Kick geben, und zwar 4 Stunden lang. Sei es extravagante Hobbys, ja, wo du dir was suchst, wo du dich hineinbegibst und hineinversenkst. Sei es Geld im Allgemeinen, die Sehnsucht nach Geld, das Streben nach Geld. Sei es alles, was dir hilft, die Realität zu vergessen und der Realität zu entfliehen. Sei ein Knecht der Gerechtigkeit, sondere dich ab von den sündigen Lebensweisen. Sei ein Botschafter Gottes. Du bist das Salz. Du bist bestimmt, diese Welt zu salzen. Das tust du nicht, wenn du dich aus ihr zurückziehst, wenn du aus ihr entfliehst. Du bist das Licht. Du bist bestimmt dazu, dieser Welt den richtigen Weg zu leuchten. Und alles ist möglich, weil du ein Heiliger bist. Nicht aus eigenem Zutun, nicht weil du so toll bist, sondern geheiligt durch Jesu am Kreuz. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und Levitikus hat uns viel aufs Abendmahl vorbereitet. Lasst uns beten und uns in Gedanken ausrichten auf Jesus, der als Opfer ans Kreuz gegangen ist, als Lobopfer, als Sündopfer, als Schuldopfer, obwohl er alles dies aus sich heraus nicht nötig gehabt hat, hätte, aber für uns. Großer Gott, dein Plan ist so groß und so perfekt und so vollständig, er übersteigt unser Denken bei weitem. Und es war interessant, es war super interessant, heute Dirk zu hören, als er über die verschiedenen Ebenen gesprochen hat. Und ganz häufig lesen wir Levitikus, wenn wir ihn lesen, und wir kratzen nur an der Oberfläche. Wir lesen einmal in der Schnelle durch und dann haben wir es irgendwie geschafft und einen Haken dran gemacht. Aber unter dieser Oberfläche, die uns so wenig gibt, verbirgt sich doch so viel. hast du so viel verborgen, so viele Schätze der Weisheit. Du sprichst so viel darüber, wer wir sind und wer du bist. Du sprichst so viel darüber, was nötig ist, was nötig war, als du Jesus ans Kreuz geschickt hast. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Jahr durch die Bibel predigen und dass wir diesen Bibelstellen, die so schwer zu interpretieren sind, die so schwer zu lehren sind, die so schwer zu predigen sind, weil die Botschaft in der Tiefe steckt, dass wir denen nicht aus dem Wege gehen, sondern dass wir über jedes einzelne Buch lehren und predigen werden dieses Jahr. Du hast an einer Stelle gesagt, dass jedes Wort der Schrift nützlich ist. Und ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist, wenn ich in dein Wort einsteige, wenn ich tief in dein Wort einsteige, dann lerne ich dich kennen, dann lerne ich mich kennen, dann lerne ich verstehen, wer wir sind und unsere Beziehung. Und je tiefer ich einsteige, desto mehr verstehe ich, Vater, dass ich es nicht verdient habe, eine Ewigkeit bei dir zu sein. Desto mehr sehe ich, dass selbst die großen, tollen Idole, die um mich herum sind, die tollen Menschen, die tollsten, dass eigentlich keiner es verdient hat, bei dir zu sein. Aber je tiefer ich einsteige, desto mehr sehe ich deine Liebe, die du zu uns hast und wie es dich danach sehnt, dass wir zu dir kommen können. Wie es dich danach sehnt, die Beziehung, die im Garten Eden heil war, heilig war zwischen dir und zwischen uns, diese Beziehung wiederherzustellen. Und das ganze Buch, was du geschrieben hast, das ganze Alte Testament, ist ein Liebesbrief, in dem es darum geht, dass du dich danach sehnst, die Beziehung zu uns wiederherzustellen. Und ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du es möglich gemacht hast, dass du den Vorhang, der zwischen dem Allerheiligsten und uns stand, entzweigerissen hast, dass wir freien Zutritt haben jetzt zu der Gnade, zu der Liebe, Vater, dass wir einfach vor dich kommen können, so wie wir sind, auf den Knien und du und wir wissen können, dass du uns liebend annimmst, wo auch immer wir gerade herkommen. Ich bete dafür, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was Heiligkeit für uns individuell bedeutet, was Heiligung für uns individuell bedeutet, Vater. Dass wir verstehen, was es bedeutet, dass wir Knechte der Gerechtigkeit sind in unserem Leben. Hilf uns, in den Taten zu wandeln, die du für uns vorbereitet hast. Nicht damit wir uns besser fühlen können, aber dass deinen Lob und deine Ehre und deine Gnade stärker scheinen können auf dieser Erde und noch viel mehr Menschen erreichen können. In Jesu Namen. Amen.